Dies ist der Tag, den der Herr macht. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein an ihm. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst klassisch, den wir beginnen und feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Hauskreise, ihr Lieben, sind ganz wichtig im Leben unserer Gemeinde. Sie sind Keimzellen des geistlichen Lebens. Und weil sie so wichtig sind, soll man das immer wieder auch sehen in unseren Gottesdiensten. In den nächsten Monaten werden immer mal wieder Hauskreise sich im Gottesdienst vorstellen und ihn teilweise mitgestalten. Heute der Hauskreis, der sich seit 10 Jahren beim Ehepaar Grab trifft. Wie schön passt es da, dass die Kirche für den heutigen Sonntag einen Predigttext ausgesucht hat, der von der Gründung des ersten Hauskreises auf europäischem Boden handelt. Wir hören die Geschichte seiner Entstehung und werden sehen, wie pointenreich viel diese Geschichte mit unserer Gegenwart zu tun hat. Ich wünsche uns allen einen schönen Gottesdienst und übergebe an ein Mitglied dieses Hauskreises.
Ja, ein herzliches Willkommen auch hier vom Hauskreis der Familie Grab, der diesen Gottesdienst heute mitgestaltet. Mein Name ist Silke und ich besuche seit 2 Jahren diesen Hauskreis. Das Lied, was wir eben gesungen haben, "Wir sind hier zusammen in Jesu Namen", ist eines meiner Lieblingslieder. Die darin enthaltenen Aussagen sind für uns Programm. Viele Lieder aus den schwarzen Mappen sind unserer Gruppe sehr wichtig. Wir laden Sie heute ein, mit uns aus diesen zu singen und Gott loben zu preisen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Gottesdienst. Amen.
Ja, unser Hauskreis feiert heute 10-jähriges Jubiläum. Dafür sind wir sehr froh und Gott dankbar. Wir sind auch schon seit den ersten Tagen dabei, mein Mann und ich, Gerhard, und mein Name ist Jutta. Und davor waren wir sehr, sehr lange ohne Gemeinde. Und das war eine sehr schwierige Zeit für uns, fast wie eine Wüstenwanderung. Aber Gott war immer bei uns und wir hatten auch einander, aber irgendetwas hat in unserem Leben gefehlt. Also beteten wir eines Nachts für eine Gemeinde und durch eine Anzeige in der Rheinpfalz kamen wir zum ersten Gottesdienst anders hierher in diese Gemeinde. Und dann stach uns dieses Logo ins Auge, für uns wie ein Versprechen: Du bist zu Hause. Und das wurde es auch für uns. Hier fanden wir in dieser Gemeinde ein geistliches Zuhause, in den schönen Gottesdiensten, in den Aktivitäten mit und in der Gemeinde und vor allen Dingen in unserem Hauskreis. Hier lernen wir liebe Menschen kennen, wir sind füreinander da, Freundschaften entwickeln sich, wir beten mit und füreinander, wir singen gerne und viel, wir lesen Gottes Wort zusammen, diskutieren auch ganz heftig und reden viel darüber und wir dürfen sagen, was unsere Seele fühlt. Und so manches gute Wort Gottes begleitet uns dann wieder zurück in den Alltag. Außerdem dürfen wir auch miterleben, wie Gott im Leben, in unserem Leben wirkt und im Leben anderer, wie er immer seine Gegenwart bestätigt, wenn wir zusammen sind. Denn er hat ja versprochen, da wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und Dietrich Bonhoeffer sagt es so treffend: Eine der größten Gaben Gottes ist die Gemeinschaft. Und da hat Jesus uns wirklich reichlich beschenkt.
Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, dass ich in dieser Gemeinde sein darf, dass wir so einen schönen Hauskreis haben und dass Gott mit uns ist. Durch unser ganzes Leben. Wenn wir unser Leben ihm gegeben haben, das habe ich selbst vor 40 Jahren, bin ich zu Jesus gekommen. Aus Drogensucht heraus, aus Verzweiflung. Und ohne Gott weiß ich nicht, ob ich heute noch leben würde. Aber Gott hat mir geholfen. Der hat mich glücklich gemacht. Er hat mir eine Familie gegeben. Er hat meine Gebete erhört. Und das ist, was ich gerne auch allen sagen möchte, dass wir einen tollen Gott haben, einen guten Gott, der uns hilft, nicht nur, wenn es uns gut geht, aber ganz besonders, wenn es uns schlecht geht. Ne? Und deswegen sind wir auch so dankbar für den Hauskreis, weil dort können wir all unsere Lasten gemeinsam tragen. Wir können gemeinsam füreinander beten. Wir können einander helfen. Und deswegen sind wir so dankbar für die ganze Gemeinde, dass ihr uns aufgenommen habt. Und auch für unseren wunderbaren Hauskreis, dass wir daran teilhaben können. Und Gott erhört unser Gebet.
Ihr Lieben, der biblische Text, den unsere Kirche vorschlägt für den heutigen Sonntag, den zweiten Sonntag in der Vorpassionszeit, ist entnommen der Apostelgeschichte des Lukas, Kapitel 16, die Verse 9 bis 15. Und dieser Text handelt vom Glauben der Lydier, von ihrer Bekehrung. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass unser Gott dahin uns berufen hatte, ihnen dort das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man dort zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und der tat der Herr das Herz auf, so dass sie Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Herr, wir haben dein Wort gehört. Bitte segne es an uns und öffne Ohren und Herzen in Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, bevor die Predigt beginnt, habe ich ein paar Bilder für euch mitgebracht. In diesem Text geht es ja darum, dass der Glaube nach Europa kommt, nach Griechenland kommt, nach Philippi, in eine Stadt im Norden Griechenlands. Und ich weiß nicht, welche Bilder ihr im Kopf habt, wenn von Griechenland die Rede ist. Lange Sandstrände, Hotelketten, steile Klippen, bewaldete Berge. Deswegen habe ich mal ein Bild von Philippi mitgebracht. Und ihr seht, das ist so ähnlich wie bei uns. Vollkommen unspektakulär. Könnte auch in der Pfalz sein. Die Bergkette im Hintergrund könnte auch der Harz sein. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von dem Fluss, in dem Lydia getauft wurde. Der heißt seitdem auch Lydia, dieser Fluss. Und ihr seht, das könnte auch der Rehbach sein. Also denkt nicht an Urlaubsbilder, sondern denkt an unsere Gegend, wenn von dieser Geschichte die Rede ist. Paulus träumt. Es ist Nacht. Paulus betet. Schläft er oder liegt er wach oder schläft er halb? Es ist Nacht, dunkel und still. Bevor wir weitergehen, möchte ich innehalten. 10% der Deutschen leiden unter Schlaflosigkeit, ein Drittel unter zeitweiliger Schlaflosigkeit. Nachts beten, kennt ihr das? Beten und es eröffnen sich neue Perspektiven. Mit dem Hirten reden statt Schäfchen zählen. Paulus liegt wach und er betet. Frustrierende Ereignisse liegen hinter ihm. Gemeinsam mit den anderen Missionaren Silas, Timotheus und Lukas ist er in einer Sackgasse. Hoffnungsvoll waren sie aufgebrochen, wollten die frohe Botschaft weitertragen in Gegenden, die diese Botschaft noch nicht kannten. Aber alle Versuche waren ins Leere gelaufen. Überall verschlossene Türen. Sie kam nicht weiter. Ihre Pläne zerplatzten. Gott hatte ganz offensichtlich andere Pläne, aber welche? Bevor wir weitergehen, möchte ich fragen, kennt ihr das, dass eure Pläne in die Sackgasse geraten? Wie geht ihr mit dieser Erfahrung um? Es ist Nacht, Paulus betet und er hat eine Erscheinung bei Nacht. Das klingt interessant und fremd zugleich. Da passiert etwas Wichtiges. Diese Erscheinung ist keine private Angelegenheit des Paulus, sondern hat etwas mit Heilsgeschichte, sogar mit Weltgeschichte zu tun. Bruder Andrew hat am Palmsonntag 2013 hier im Gottesdienst erzählt, dass viele Menschen gerade in Ländern, in denen Christen verfolgt werden, solche Träume haben, wo ihnen Menschen oder auch Jesus begegnen. Für uns ist das fremd. Bruder Andrew hat erzählt, das ist, wenn Menschen so eine Erscheinung haben, nie etwas Privates. Das hat immer mit überindividuellen Ereignissen zu tun, mit Gottes Plänen zum Heil für viele. Paulus hat eine Erscheinung in der Nacht. Ein Mann aus Mazedonien, also aus dem Norden Griechenlands, bittet ihn um Hilfe. Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Mazedonien? Das wäre Europa, eine Gegend, an die Paulus noch nie gedacht hatte. Es war nicht sein Traum, nach Europa zu gehen. Doch der Mann aus Mazedonien ruft und Paulus hört. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Gott hat die Träume des Paulus platzen lassen. Gott schenkt ihm einen neuen Traum. Europa ist für Paulus ein Umweg, eine zweite Wahl. Aber für Gott ist Europa das Ziel. Der Bote geht nicht dorthin, wo er hin möchte, sondern er geht den Weg seines Auftraggebers. Paulus und seine Mitarbeiter machen sich auf den Weg und setzen über nach Europa, sogleich, wie die Bibel sagt, tun sie das. Bevor wir weitergehen, möchte ich innehalten. Kennt ihr das? Eure Pläne stecken in der Sackgasse, eure Träume werden nicht erfüllt, es geht nicht weiter, alle Türen sind verschlossen und dann öffnet sich eine neue Tür. Eine Tür, die ihr noch gar nicht im Blick hattet. Euer Traum erfüllt sich nicht, aber Gottes Traum mit euch erfüllt sich. Es ist Nacht. Paulus betet. Und er bekommt einen neuen Weg gezeigt, den Weg nach Europa. Paulus konnte nicht wissen, wie entscheidend dieser Schritt nach Europa ist. Paulus konnte nicht wissen, dass Gott damals vorhatte, mit Paulus Heilsgeschichte und Weltgeschichte zu schreiben. Paulus fehlt einfach diese große Perspektive, die nur Gott hat. Der christliche Glaube kommt aus Asien. Jesus war Asiat. Die ersten Römer, die Jünger waren Asiaten. Heute hören wir, wie der Glaube nach Europa gekommen ist. Jahrhundertelang prägte der christliche Glaube Europa. Vom christlichen Abendland ist bis heute die Rede, auch wenn es heute in anderen Kontinenten anteilig viel mehr Christen gibt als in Europa. Gottes Traum ist größer als der Traum des Paulus. Bevor wir weitergehen, möchte ich innehalten. Könnt ihr das glauben, dass Gottes Träume mit euch anders und größer sind als eure Träume? Seid ihr bereit, euch von Gott Träume schenken zu lassen, die größer sind, weil sie von ihm kommen? Das Evangelium von der Liebe Gottes fasst Fuß in einem neuen Kontinent. Gott öffnet Paulus die Tür nach Europa. Und wie das konkret vonstatten geht, davon handeln die folgenden Verse. Lydia. Am Anfang der Geschichte des Christentums in Europa steht eine Frau. Lydia heißt sie. Sie wohnt in Philippi, eine römische Kolonie, eine Stadt, die zum ersten Bezirk Mazedoniens gehört. Lydia ist eine interessante Persönlichkeit. Dass ausgerechnet sie die erste europäische Christin ist, hat viele Pointen. Die erste, Lydia, stammt aus Thyatira, in Lydien in Kleinasien, das heute zur Türkei gehört. Lydia ist also keine Europäerin, sondern eine nach Europa ausgewanderte Asiatin, eine Frau mit Migrationshintergrund aus dem Gebiet der heutigen Türkei. Das ist die erste Pointe. Und ich denke, diese Pointe ist ein Fingerzeig für uns zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Es gibt so viel fromme christliche Initiativen, die meinen, das christliche Abendland retten zu müssen vor Menschen, die hierher kommen und ihre fremde Kultur und Religion mitbringen. Was ein Missverständnis. Das christliche Abendland begann mit einer Migrantin aus Asien. Die zweite Pointe. Lydia hat es beruflich weit gebracht. Sie ist eine wohlhabende Geschäftsfrau. Sie handelt mit dem Luxusartikel Purpur. Ihre Heimatstadt in Kleinasien war bekannt für die Purpurindustrie und möglicherweise führte sie ihr Geschäft nach Philippi. Purpur war ein äußerst kostbarer und teurer rotfärbender Rohstoff. Lydia ist wohlhabend, das zeigt sich an ihrem Haus mit mehreren Bediensteten. Das ist die zweite Pointe. Traditionell werden Christen, gerade die ersten Christen, als arme Leute geschildert. Der Gott der kleinen Leute heißt ein Buch aus den 1970er Jahren über die Anfänge des Christentums. Darin wird behauptet, dass das Christentum von Anfang an besonders die Unterprivilegierten angesprochen hat. Das stimmt schon bei den Jüngern nicht, die keine armen Schlucker waren, keine armen Fischer, sondern mittelständische Unternehmer. Das stimmt bei Lydia erst recht nicht. Von Anfang an kamen Christen aus allen Schichten der Bevölkerung. Die dritte Pointe. Lydia ist eine neugierige, suchende und kritische. Die Religion ihrer Eltern hat sie scheinbar nicht überzeugt. Die Religion ihrer Heimat hat sie nicht angesprochen. Aber auch zu den Göttern der Römer findet sie keinen Zugang. Sie bleibt auf der Suche. Und so lernt sie diesen jüdischen Glauben kennen, den Glauben an den einen Gott. Sie trifft sich mit anderen Frauen zum Gebet. Die damalige antike Zeit ähnelt der heutigen Postmodernen in vielen Belangen. Und je mehr Menschen als Migranten zu uns kommen, desto mehr nähern wir uns den gesellschaftlichen Verhältnissen, die zur Zeit des Neuen Testaments herrschten. Im Neuen Testament gibt es ein vielfältiges religiöses Angebot. Die Gesellschaft ist multikulturell. Auf engstem Raum stehen viele Glaubensüberzeugungen nebeneinander, ohne dass das irgendjemanden stört. Und damals wie heute sind viele Menschen trotz oder vielleicht gerade wegen dieses großen Angebotes auf der Suche. Lydia ist eine, wie man damals sagte, Gottesfürchtige. Das sind Menschen, die als Heiden, als Nichtjuden geboren wurden, sich aber zum jüdischen Glauben hielten, ohne vollständig überzutreten. Gottesfürchtige mussten deshalb sich auch nicht an die Speisegebote des Judentums halten. Lydia trifft sich mit anderen Frauen, die sich ebenfalls als Gottesfürchtige zum jüdischen Glauben halten, jeden Sabbat vor den Toren der Stadt. Denn in Philippi, wie in vielen römischen Kolonien, gibt man den Juden keinen Platz in der Stadt für eine Synagoge, um Gottesdienst zu feiern. Und deshalb treffen sich Juden wie Gottesfürchtige vor den Toren der Stadt. Das weiß auch Paulus und deswegen sucht er schon diesen Platz vor den Toren der Stadt auf. Und dort kommt es zur Begegnung von Paulus und Lydia. Ich lese Vers 13, wo Lukas, der mit Paulus unterwegs ist, in seiner Apostelgeschichte schreibt: Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Das ist die vierte Pointe. Nur Frauen sind da versammelt. Der erste europäische Christ war nicht nur gebürtiger Asiat, wohlhabend, religiös auf der Suche, sondern viel ungewöhnlicher für die damalige Zeit eine alleinstehende Frau. Weder in der griechischen noch in der jüdischen Kultur hatten Frauen viele berufliche Möglichkeiten. Ein öffentliches Amt gab es für sie nicht. Ein militärisches, kulturelles oder religiöses erst recht nicht. Nur als selbstständige Geschäftsfrau konnte eine Frau Karriere machen. Und auch da musste sie mit viel Selbstbewusstsein powern, um sich durchzusetzen in einer von Männern dominierten Geschäftswelt. Lydia war eine Powerfrau. Und sie öffnet ihr Haus und wird eine Hauskreisleiterin. Die erste christliche Leiterpersönlichkeit in Europa ist eine Frau. Dazu später mehr. Schauen wir uns zunächst an, wie Lydia zum Glauben gekommen ist. Lydia und die anderen Frauen sind also am Fluss vor den Toren der Stadt Philippi versammelt und beten. Und da kommt Paulus mit 3 Missionarskollegen. Sie reden mit den Frauen. Hochinteressant ist, dass es nicht heißt, Paulus und die anderen hätten evangelisiert oder gepredigt oder verkündet. Es heißt nur, sie redeten mit den Frauen. Und von Lydia heißt es als Reaktion auf dieses Reden in Vers 14, der Lydia, tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was Paulus geredet hatte. Auch das ist sehr aktuell, sehr postmodern. Heute weiß man, dass die meisten Menschen zum Glauben kommen, nicht durch offizielle Verkündigungen, nicht durch Predigten, Gottesdienste, sondern durch das einfache Reden von Mensch zu Mensch. Christen reden ganz einfach von ihrem Glauben, ganz natürlich, selbstverständlich, ohne großes Konzept, weil das Herz voll ist und der Mund überfließt. Paulus und die anderen reden mit den Frauen. Es ist wirklich ganz einfaches Reden. Das sehen wir an der Wortwahl im Griechischen. Es gibt so viele Worte im Griechischen für verkündigen, evangelisieren, predigen. Das griechische Wort an dieser Stelle ist laleo. Das heißt ganz einfach reden. Das kann auch Smalltalk sein. Von laleo kommt unser deutsches Wort labern. Wie wichtig, dass wir als Gemeindeleute auch labern. Dass wir uns nicht nur treffen, um einer Predigt zuzuhören, so wichtig das ist. Und ich hoffe und wünsche, dass ihr alle regelmäßig hierher kommt und durch Predigten auferbaut werdet und geistlich wächst. Aber noch wichtiger ist, dass wir reden. Dass wir uns Zeit nehmen zum Reden. Zum Beispiel nach dem Gottesdienst oder im Hauskreis in unserem beruflichen Umfeld. Das ist meines Erachtens die wichtigste Pointe dieser Geschichte. Die erste Bekehrung in Europa ist die Folge von unkompliziertem Labern, von einfachem Reden miteinander, draußen unter freiem Himmel am Fluss. Ich war in den vergangenen 10 Jahren nur einmal beim Hauskreis Grab, nämlich an dem Abend, als das Bild aufgenommen wurde, das ihr zu Beginn des Gottesdienstes gesehen habt. Und da war das auch ein Thema, dass nämlich jeder von uns berufen ist, von seinem Glauben zu reden. Ganz einfach, in seinem Umfeld, auch diejenigen von uns, die sich's eigentlich kaum zutrauen. Es ist so einfach. Keiner muss sich in seinem beruflichen Umfeld im Büro auf den Tisch stellen und sagen, siehe, ich verkündige euch große Freude. Es reicht so oft einfach ein Labern, ein Lallen, ein Stottern vom Glauben. Paulus laleot und die Reaktion ist, der Herr tut Lydia das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Ein ungeheurer Satz. Lydia öffnet zunächst ihr Ohr, dann ihr Herz und schließlich ihr Haus. Und auf diesen 3 Schritt möchte ich jetzt in der Predigt eingehen. Ein offenes Ohr, ein offenes Herz, ein offenes Haus. Erstens, ein Traum wird wahr, wenn ein Ohr sich öffnet. Lydia ist bereit zu hören auf die 4 Missionare, obwohl das, was die da sagen, ihr ganz ungeheuerlich fremd vorkommen muss. Deshalb hätte sie sich auch abwenden können. Der Glaube kommt aus dem Hören, sagt Paulus im Römerbrief. Ein Traum wird wahr, wenn ein Ohr sich öffnet, bereit ist, auch ganz Neues, Ungewohntes zu hören, auch Anstößiges. Dinge, die das bisher Geglaubte und für richtig Gehaltene durcheinander wirbeln. Zweitens, ein Traum wird wahr, wenn ein Herz sich öffnet. Lydia öffnet ihr Ohr, aber es ist Gott, der ihr das Herz öffnet. Dass unser Ohr sich öffnet, dafür sind wir verantwortlich als Menschen. Dass unser Herz sich öffnet, ist daraufhin Gottes Geschenk. Wenn Gott das Herz öffnet, geschieht Verstehen. Das Herz, das müsst ihr wissen, ihr Lieben, bezeichnet im Judentum nicht das Gefühl. Das Herz ist die Personenmitte. Da fallen die Entscheidungen. Das macht die Identität einer Person aus, was dort geschieht. Da geht es um Verstand, Erkenntnis, Willen, Gefühl, um ganz viel. Gott öffnet das Herz der Lydia und Vertrauen entsteht. Und deshalb lässt Lydia sich taufen, nicht nur sich, sondern ihr Haus. Mit ihrer eigenen Taufe und der Taufe ihres Hauses unterstellt sie nicht nur ihre Gedanken und Gefühle, nicht nur ihren Verstand und Willen, sondern auch ihr äußerliches Leben dem Willen Gottes, ihren ganzen Haushalt, ihren Betrieb, ihre Familie, alles, was ihr wichtig ist, wovon sie lebt, wofür sie verantwortlich ist, alle ihre Beziehungen, unterstellt sie ihrem neuen Herrn Jesus Christus. Deshalb wird sie getauft mit ihrem ganzen Haus, eine Formulierung, die es häufiger gibt in der Apostelgeschichte. Nicht nur die persönlichen Gedanken und Gefühle der Lydia, ihr ganzes Leben soll Jesus gehören. Wenn ein Mensch Jesus die Herrschaft über sein Leben gibt, kann es nur das ganze, ungeteilte Leben sein. Es geht dann um alles, unseren Umgang mit unserem Haus, unserem Beruf, unserem Geld, unseren Beziehungen. Das alles steht dann unter der Herrschaft Jesu Christi. Ein Traum wird wahr, wenn ein Herz sich öffnet und Lydia glaubt. Drittens, ein Traum wird wahr, wenn ein Haus sich öffnet. Dem geöffneten Herzen folgt das geöffnete Haus. Wie sehr sich die Lebensmitte der Lydia verändert hat, das sieht man daran, dass sie ihr Haus öffnet. Sie lädt Paulus, Silas, Timotheus und Lukas in ihr Haus ein. Und das ist auch wieder eine Pointe und für die damalige Zeit im höchsten Maße anstößig. Eine alleinstehende Frau lud nicht Männer ein in ihr Haus. So etwas ging gar nicht. Lydia aber setzt sich über Konventionen hinweg. Und übrigens auch Lukas, der sowas einfach kommentarlos schildert in seiner Apostelgeschichte, als wäre es das Selbstverständliche. In einer christlichen Gemeinde gelten andere als die üblichen Konventionen. Die vier Missionare sind bei Lydia zu Gast und später auch die Schwestern und Brüder, die gemeinsam mit Lydia zum Glauben gekommen waren. Das Haus der Lydia, das zeigt der weitere Verlauf des Kapitels 16, besonders der Vers 40, das Haus der Lydia wird der Standort der neu gegründeten Gemeinde in Philippi. Und die erste europäische Gemeinde ist ein Hauskreis. Was Gott Lydia gegeben hat, ihr Haus, ihre Gaben, ihre Möglichkeiten, das stellt sie in den Dienst der Gemeinde. Die Europahilfe aus dem Traum des Paulus ist hier zum Ziel gekommen. Der Ruf des Mannes aus Mazedonien, komm herüber und hilf uns. Der Traum des Paulus ist erfüllt worden durch das offene Ohr, das offene Herz, das offene Haus der Lydia. Auch unter uns entsteht und wächst Gemeinde dann, wenn wir unsere Gaben einbringen und unseren Glauben teilen. Aus dem privaten Glauben, den ich nur für mich behalte, entsteht nie Gemeinschaft und Gemeinde. Lydia öffnet ihr Ohr, ihr Herz und ihr Haus. Eine bunte Gemeinde wird das gewesen sein, die sich da getroffen hat in ihrem Haus. Europäer und Asiaten, Männer und Frauen. Ehemalige, dem Judentum nahestehende, gottesfürchtige Menschen aus der heidnischen, griechischen Kultur, Militärangehörige der römischen Kolonie. So bunt wie die Hauskreise in unserer Gemeinde. Da kommen Leute, die von sich selbst sagen, wenn mir vor ein paar Jahren noch jemand gesagt hätte, dass ich einen Hauskreis besuche, was ein seltsames Wort schon, den hätte ich für verrückt gehalten. Aber jetzt bin ich da und kann mir es gar nicht mehr anders vorstellen. Da kommen viele Leute, die keine typischen frommen Hauskreisler sind. Eben Leute wie Lydia, die auch gar nicht in ein Klischee passt, sondern so ganz anders ist als Migrantin, wohlhabende Geschäftsfrau, als religiös Suchende. In Galater 3, Vers 28 lesen wir etwas davon, was sich abgespielt haben mag im Haus der Lydia. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Ein Traum wird wahr, wenn sich ein Haus öffnet. Das haben in 10 Jahren auch die erfahren, die ins Haus der Grabs kommen. Die Hauskreise unserer Gemeinde stehen in einer 2000-jährigen Tradition, die damals mit dem offenen Haus der Lydia begonnen hat. Lange bevor es Kirchengebäude und große Gottesdienste gab, gab es Hauskreise. Wahrscheinlich hat in den ersten 400 Jahren die christliche Gemeinde nur aus Hauskreisen oder vornehmlich aus Hauskreisen bestanden. Und auch heute noch ist die christliche Gemeinde immer wieder und vor allem Hausgemeinschaft. Zum Beispiel dort, wo große Gottesdienstversammlungen nicht möglich sind, weil es nur ganz wenige Christen gibt. Oder in Ländern, in denen Christen verfolgt werden. Jahrzehntelang waren die vielen Millionen Christen in China organisiert ausschließlich in Hauskreisen. Erst nach und nach öffnet sich der Staat für neu entstehende freie Gemeinden. Die Christen in den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Beispiel existieren seit jeher bis heute ausschließlich in Hauskreisgemeinschaften. Sie müssen klein und unauffällig bleiben, um dem Druck der Gesellschaft keine große Angriffsfläche zu bieten. Und auch bei uns werden Hauskreise immer wichtiger. Hier wird Glauben gelernt und Leben geteilt. Auch dort, wo Gebäude aus finanziellen Gründen abgerissen werden. Auch dort, wo Hauptamtliche fehlen. Auch dort, wo unter uns Christen immer mehr unter Druck kommen. Als DBZ-Gemeinde haben wir uns vorgenommen, dass die Hauskreise bis zum Jahr 2015 sich verdoppeln sollen. Denn wir wollen eine wachsende Gemeinde sein. Wachsend in dreifacher Hinsicht. Qualitativ wachsend in der Tiefe, indem wir immer tiefer graben, unsere Wurzeln ausstrecken in den Grund, von dem wir leben, in unserem Glauben an Jesus Christus. Quantitativ wachsend in die Höhe. Wir wollen wachsen, auch was die Zahlen angeht, zum Beispiel die Zahl der Hauskreise. Und wachsend in die Weite, in unseren Stadtteil hinein in die Liebe zu den Menschen. Ein Traum wird wahr, wenn ein Haus sich öffnet. Und dieser Traum geht weiter und wird auch unter uns gelebt. Dort, wo wir für unseren Herrn Jesus Christus uns öffnen. Ohren öffnen, Herzen öffnen und Türen öffnen. In Jesu Namen. Amen.
Ich möchte nun das Rätsel vielleicht auflösen, warum Kartoffeln auf dem Altar stehen. Wir feiern doch vielleicht schon ein bisschen Erntedankfest. Für mich ein Dankfest, weil die Botschaft Gottes zu mir gekommen ist. Sie hat ihren Weg genommen von Israel, der Anfang, Geburt Jesu in Bethlehem, über die Lydia. Es ist zu mir gekommen, da feiere ich heute Erntedankfest und mit anderen. Ja, Kartoffel und Hauskreis, was hat das zunächst zu tun, miteinander zu tun? Die Kartoffel ist gesund, brauche ich Ihnen wohl nicht zu sagen. Kompletter Vitamin B-Komplex. Sie tun sich was Gutes. Außerdem Kalium ist auch wichtig. Und umgangssprachlich sagen wir ja oft, der hat Vitamin B gehabt. Also das sagt, ja, gute Beziehungen hat der Mensch gehabt. Das war von Vorteil. Im Hauskreis geht es auch um Beziehungen. Um der Beziehung zu Gott und auch in der Beziehung im Miteinander. Ich schäle jetzt mal die Kartoffeln. Wir bleiben nicht an der Oberfläche hängen. Wir nehmen das Wort sozusagen auseinander. Wir teilen die Bibel. Kennen viele Gruppen in unserer Gemeinde Bibel teilen. Das heißt, wir teilen einander mit, was es einem im Wort Gottes wichtig ist. Wir gehen an den Kern der Sache. Wir gehen den Zusammenhängen, sind wir auf der Spur. Wir machen Wortbetrachtungen auf verschiedene Art und Weise, nicht nur Bibelteilen. Zum Beispiel, wir nehmen als Hilfe unsere Hand, den Daumen hoch. Wenn ich eine Wortbetrachtung mache, ja, wo sage ich, ja, das ist es. Oder Zeigefinger, machen wir also manchmal mit erhobenen Zeigefinger. Was fordert mich an diesem Wort heraus? Tja, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen kritisch. Tja, stinkt uns manchmal auch was? Ja, das ist ein bisschen unangenehm. was ich da gerade lese, das geht so richtig an die Substanz, ich muss mich verändern. Oder der Ringfinger. Viele tragen von ihnen einen Ehering, so ein Versprechen, ewig. Gott, der Allmächtige, hält sich an seine Verheißungen, an seine Versprechen. Oder der kleine Finger, denke ich bei dem Text, ach, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz geraten und es fordert mich heraus, nochmal Parallelstellen nachzuschlagen. Genau. Die Eigenschaft der Kartoffel, das wissen Sie vielleicht auch, da ist viel Stärke drin. Stärke hat die Eigenschaft, es bindet. Ja, eine bindende Wirkung. Das ist Ziel des Hauskreises, ja, sich an Gott zu binden. Das ist uns mein Herzensanliegen, auch das von meinem Mann, dass wir die Menschen einladen, mach's fest mit dem Gott, mach's fest, ja. Und auch die Gemeinschaft, dass wir uns ja einander verpflichtend wissen, wir halten zusammen. Die Stärkung erleben, es ist gut, dass wir einander haben. Das haben wir gerade gesungen, gut, dass wir einander haben. Genau. Und letztendlich, weil Gott uns stärkt. Zurzeit erlebt man es ja auch, dass die Kartoffeln Knospen austreiben. Für die Hausfrau nicht so angenehm, aber das ist nun mal so. Da ist geballte Kraft drin, geballte Kraft, um wieder neue Kartoffeln auszusehen, geballte Kraft. Und wenn bei uns auch diese geballte Kraft wirksam wird, dann wächst auch was weiter. Wir teilen uns mit. Es keimt in uns, es kann Wachstum geschehen. Ja. Stärkung auch innerhalb von unserem Hauskreis machen wir auch so, dass wir uns manchmal treffen zum Brunch nach dem Gottesdienst. Ja, und da gibt es zum Beispiel Kartoffelsuppe oder auch Kartoffelsalat oder was auch immer. Genau, ja. Und die Malis hat es so schön in der Hand. Wir sehen, die Kartoffeln sind alle unterschiedliche Größen, verschiedene Formen. So ist es auch im Hauskreis. Verschiedene Persönlichkeiten, Unikate sitzen um unseren Tisch herum. Ja. Sie finden sich zusammen und das gelingt, weil Gott den Segen darüber ausschüttet und uns segnet. Und deshalb auch herzliche Einladung, wer gerne zu uns mal kommen möchte. Wir haben einen großen Tisch. Und da passen immer, wir erleben es immer wieder in all den Jahren, wo wir Hauskreis machen. Es hat noch jeder einen Platz am Tisch gefunden. Herzliche Einladung.